Also der Frank hat uns eben schon darauf vorbereitet. Es startet heute, unschwer zu erkennen, ein neues Thema, eine neue Themenreihe. Oben, das passt sehr gut zu Weihnachten, das Sahnehäubchen, ja, das passt schon irgendwie. Es geht also um Dinge, die unser Leben bereichern können, Sahnehäubchen des Lebens, Dinge, die uns Menschen gut tun, Dinge, die zum Leben dazugehören und die solche Sahnehäubchen sein können. Es wird um Geld gehen. Wenn ihr auf den Flyer schaut, hinten drauf stehen die Themen Geld, Sex, Kinder, Freizeit. Und diese Dinge können wirklich ein Sahnehäubchen im Leben sein. Sie können aber auch, wenn man falsch damit umgeht, einem das Leben zur Hölle machen. Ich meine, wie viele Menschen gibt es, die einen Haufen Probleme mit Geld haben, weil sie nie gelernt haben, richtig damit umzugehen? Und ich meine jetzt nicht nur die Leute, die zu viel Geld ausgeben und deswegen Schulden haben, sondern ich meine auch die Leute, die so falsch mit Geld umgehen, dass keiner mehr was mit ihnen zu tun haben will, weil sie einfach geizig sind oder gierig sind oder weil sich immer alles nur um Geld dreht. Oder wie viele Menschen gibt es, die in einem Beziehungs-, Liebes-, Sex-Chaos leben? Das bringt immer Verletzungen mit sich, wenn es an der Stelle nicht funktioniert. Und das scheint auch der Grund dafür zu sein, dass es heute immer mehr Menschen gibt, das habe ich letztens gelesen, die sich als asexuell bezeichnen. Und zwar laut einem Artikel in einem Magazin für Psychologie und Hirnforschung haben 30% der Frauen in Deutschland und 10% der Männer kein Interesse an Sex. Tendenz steigend. Aber so war das mit Sex, glaube ich, auch nicht gedacht, oder? Oder nehmen wir Familien. Es gibt so viele Familien, in denen die Eltern nicht mehr mit den Kindern reden, in denen die Kinder nicht mit den Eltern reden. Und ganz am Anfang, als die Kinder geboren wurden, waren die Eltern stolz auf die Kleinen. Aber 20 Jahre später ist alles kaputt. Oder eben auch Menschen, die sich schwer tun mit Freizeit. Die einen haben im Grunde genommen nie Freizeit, weil sie immer arbeiten. Und die anderen leben nur auf die Freizeit, auf Ferien, auf Wochenende, auf Feierabend hin. Und ich glaube, in beiden Fällen stimmen die Prioritäten nicht. Eigentlich könnten diese Dinge Sahnehäubchen des Lebens sein, aber oft ist es damit schwierig. Und ich glaube, wir müssen lernen, damit richtig umzugehen, dass sie uns gut tun. Es wird also in den Churchstone bis zum Jahresende um den richtigen Umgang in diesen vier Bereichen geben: Freizeit, Kinder, Sex, Geld. Und da können wir viel von dem lernen, was in der Bibel steht. Die Bibel beschäftigt sich immer wieder mit diesen Themen. Und da wird es Dinge geben, die uns anleuchten, aber natürlich wird es auch Dinge oder Aussagen aus der Bibel gehen, die uns nicht so einleuchten, die uns nicht so schmecken, die uns hinterfragen. Und ich glaube, darauf müssen wir uns einlassen. Das ist die Herausforderung, einfach rauszuhören, wo möchte die Bibel oder die Aussagen der Bibel uns auch verändern, damit der Umgang mit diesen Dingen einfach zu Sahnehäubchen werden. Und wir haben eben schon gehört, heute geht es um das Thema Geld. Wir haben den Millionär gehört, die Prinzen, das ist meine Jugend, so lange ist es schon her. Aber es ist trotzdem noch ein geiler Song. Und es wäre schon cool, oder? Es wäre sehr geil, einfach ein paar Millionen zu haben. Also das Leben wird schon angenehmer, wenn man viel Geld hat. Ob man dann als Leben, also als Millionär wirklich keine Probleme mehr hatten, ob das alles so viel easier ist, das weiß ich nicht. Aber ist, glaube ich, auch nicht unser Problem mit den Millionen. Aber Geld. Geld haben wir alle. Der eine mehr, der andere weniger. Was ist eigentlich Geld? Zunächst einmal ist Geld einfach ein Hilfsmittel, ein Hilfskonstrukt im Tauschhandel. Früher, irgendwann, als es noch kein Geld gab, ganz, ganz, ganz früher also, da hat man für einen Sack Getreide vielleicht ein Huhn bekommen, also ein Hühnchen auf dem Markt. Und da hat man auf den Markt diesen Sack Getreide getragen und hat ihn dort gegen ein Hühnchen eingetauscht. War nicht unbedingt bequem, immer so einen Sack Getreide da mit sich rumzutragen. Und dann irgendwann, als Zahlungsmittel eingeführt wurden, hat man diesen Sack Getreide erstmal gegen einen Geldbetrag eingetauscht. Und diesen Geldbetrag konnte man dann Wochen später, wann man wollte, auf dem Markt oder woanders für zum Beispiel ein Hühnchen eintauschen. Das war dann wesentlich bequemer, weil das Geld wiegt nicht so, also ist nicht so schwer. Natürlich ist das nur ein ganz, ganz einfaches Erklärungsmodell. Wir wissen alle, die Sache mit dem Geld ist heute viel komplexer. Das Finanzwesen ist mittlerweile so kompliziert, dass selbst viele Experten nicht mehr genau wissen, wie das funktioniert und das nicht mehr wirklich durchschauen. Das ist ja auch der Grund, warum wir in den letzten Jahren eine Finanzkrise gehabt haben. Aber Geld ist nicht nur ein undurchsichtig gewordenes, komplexes Hilfskonstrukt im Tauschhandel. Geld ist noch viel mehr. Geld und das, was wir damit kaufen können, ist ein Geschenk. Und zwar ein Geschenk von Gott. Das heißt, dein Geld im Portemonnaie, dein Geld auf der Bank oder dein Aktienfonds, deine EC, Visa oder Mastercard, vielleicht hast du auch eine American Express Card, vielleicht auch dein PayPal-Account und alles andere Geld, was du hast, ist ein Geschenk von Gott. Vielleicht wehrt sich bei dieser Aussage irgendwas in dir und du sagst, hey, pass mal auf, da habe ich doch für dieses Geld hart gearbeitet, ich habe das ehrlich verdient. Das ist doch kein Spaß, warum ist das ein Geschenk von Gott? Das hat damit zu tun, dass wir Christen nicht an den Zufall glauben. Ich meine, es ist kein Zufall, dass du arbeiten kannst. Und es ist auch kein Zufall, dass du überhaupt eine Arbeit hast, wenn du eine hast. Und es ist auch kein Zufall, dass du einen Arbeitgeber hast, der dich für deine Arbeit bezahlt. Wie viele Menschen auf dieser Welt gibt es, die hart arbeiten, richtig hart arbeiten und die fast gar nichts oder gar nichts dafür bekommen? Es ist nicht allein dein Können und dein Verdienst, dass du Geld hast. Es ist ein Geschenk. Und zwar ein Geschenk von Gott. Jetzt gibt es ein Problem mit Geschenken, weil wir heutzutage, wenn wir das Geschenk bekommen, so den Eindruck haben, jetzt können wir damit tun und machen und lassen, was wir wollen. Es ist nicht immer so. Manchmal ist das ein bisschen tricky. Ich arbeite ja in so einer Office-Community und mein Nachbar, der hat mir letztens erzählt, ein Freund von ihm, der hat einen Computer geschenkt bekommen, einen Apple, einen MacBook Pro. Und es ist ihm dummerweise am ersten Tag, wo er das bekommen hat, am ersten Tag, er hat so angeschaut, hat es in die Tasche getan, hat vergessen, die Tasche zuzumachen, hebt das Ding hoch und es fliegt die Treppe runter. Pam, 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 pam. Und dann war das schon ein Problem, also weil er hat es kurz vorher geschenkt bekommen. Ich habe noch nie einen so kaputten Computer gesehen. Der ist ja aus Aluminium, ne? Das war so verbeult, das Ding, das war unglaublich. Ging leider auch nichts mehr, auch nicht die Festplatte. Schade. Aber meistens denken wir, dass wir mit Geschenken, ja, zumindest wenn man es eine Zeit hat, dass wir machen, tun und machen können, was wir damit wollen. Wenn es uns nicht passt und der andere es nicht merkt, dass uns geschenkt hat, verkauft man es vielleicht sogar. Das ist nicht so eine gute Variante, aber beim Geld ist das ein bisschen anders. Geld ist zwar ein Geschenk, das haben wir von Gott bekommen, aber Gottes Geschenke, vielleicht könnte man so sagen, sind Leihgeschenke. Sie gehören uns nur für eine bestimmte Zeit. Spätestens am Ende des Lebens müssen wir dieses Geschenk wieder zurückgeben oder zumindest loslassen. Geld ist ein Leihgeschenk von Gott. Alles, was wir haben, und das hat ganz, ganz viel mit Geld zu tun in unserer Gesellschaft, alles, was wir haben, kommt von Gott. Der Paulus hat es mal in der Bibel an die Christen, die in der Stadt Philippi gewohnt haben, geschrieben. Und wir schauen uns mal diesen Satz an, den der Paulus geschrieben hat. Aus seinem Reichtum, meint Gottes Reichtum, aus seinem Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Alles geben, was wir zum Leben brauchen. Diese Aussage bringt mich zum eigentlichen Punkt von der heutigen Church Zone. Wenn Geld nämlich ein Leihgeschenk ist, was wir von Gott bekommen haben, weil er uns alles gibt, was wir brauchen, dann ist natürlich die Frage, wie wir verantwortlich mit diesem Leihgeschenk umgehen. Wie geht man verantwortlich mit Geld um? Wie können wir mit Geld umgehen, dass es zu der Idee passt, die Gott hatte, als er uns das geschenkt hat? Oder umgekehrt formuliert, was bewahrt uns davor, falsch und destruktiv mit Geld umzugehen? Und da habe ich jetzt die Bibel ein bisschen so durchforstet und mal überlegt, was steht da so drin. Und da ist mir eine Sache gekommen, die verwundert vielleicht, aber es ist das Erste und das Wichtigste. Wir gehen dann richtig mit Geld um, wenn wir einmal Geld genießen. Hört sich komisch an, aber dazu ein Satz aus der Bibel, den wir uns gleich anschauen. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen. An der Stelle mache ich einen Break. Es meint uns. Also wir hier in Deutschland sind im Vergleich zu fast allen Menschen auf dieser Welt extrem reich. Also dieser Satz gilt für uns, auch wenn wir uns vielleicht individuell nicht als reich bezeichnen würden. Im Vergleich zur Weltbevölkerung sind wir sehr reich. Also, lesen wir es nochmal. Den Reichen musst du unbedingt einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen, der uns mit allem reich beschenkt. Warum? Damit wir es genießen können. Und ich habe diesen Satz in ganz vielen Bibelübersetzungen gelesen, weil manchmal gibt es einzelne Übersetzungen, die das so ein bisschen besonders übersetzen. Überall steht genießen. Ich konnte es gar nicht glauben am Anfang. Gott beschenkt uns überreich, damit wir es genießen können. Wenn du dich auf dein Geld verlässt, wenn du versuchst, dein Leben abzusichern mit Geld, dann wird deine Lebensqualität darunter leiden. Lass mal einen Börsencrash passieren, dann ist die Sicherheit plötzlich weg und du wirst dir Sorgen machen, wie du deine Sicherheit wiederherstellst. Menschen, die sich auf ihr Geld verlassen, sind meistens sehr angespannte Menschen, die das Leben nicht wirklich genießen können, weil sie ständig damit beschäftigt sind, was wäre, wenn das Geld plötzlich nicht mehr da ist oder wenn es schlecht angelegt ist oder wenn es falsch angelegt ist. Wir sollen uns keine Sorgen machen, wir sollen nicht angespannt mit Sorgen leben, sondern Gott will, dass wir das Leben genießen können. Und dazu gehört, dass wir das, was er uns schenkt, genießen, eben auch das Geld. Geld und Besitz genießen zu können, ist übrigens genau der Mittelweg zwischen zwei Extrempolen. Und zwar zwischen auf der einen Seite verschwenderischer Umgang mit Geld und auf der anderen Seite Geiz. Der richtige, gute Mittelweg ist genießen können. Das heißt, mit meinem Geld mir und anderen Menschen was Gutes tun. Also abends mit seinem Ehepartner oder mit seinem Freund, Freundin in ein feines Restaurant ausgehen und es genießen. Nicht darüber nachdenken, wie teuer es ist. Schöne Klamotten kaufen, sich daran freuen. Oder einen besonderen Urlaub buchen und es genießen in dem Urlaub. Gott beschenkt uns mit Geld, damit wir uns solche Dinge leisten können und genießen können. Natürlich verdient nicht jeder genauso viel Geld und verfügt nicht jeder über genauso viel Geld. Und mancher kann sich einen teuren Urlaub nicht leisten oder teure Klamotten nicht leisten. Aber es geht nicht darum, um zu vergleichen. Weil wenn ich vergleiche, dann macht mich das neidisch. Und wer neidisch ist, kann nicht genießen. Der Punkt ist, es geht darum, die Dinge, und zwar die Dinge, die ich mir leisten kann, ganz individuell, dass ich die genieße. Das ist bei dem einen die Skijacke vom Aldi und beim anderen ist es die Skijacke von Jack Wolfskin. Genießen heißt, die Jacke, die ich mir leisten kann, kaufen und mich daran freuen. Und nicht zu dem anderen rüberschielen, na scheiße, der hat irgendwie eine Jack Wolfskin-Jacke. Natürlich ist das Leben so, dass es unterschiedlich ist. Ich glaube, das meint, was der Paulus, wenn er sagt, auf Gott hoffen, der uns mit allem Reich beschenkt, damit wir es genießen können. Und zwar so, wie es für uns gerade passt. Und wenn ich mir heute eine Jack Wolfskin-Jacke nicht leisten kann, dann kann ich es vielleicht in 10 Jahren. Wann hast du dir und anderen Menschen das letzte Mal was Gutes gegönnt, um es zu genießen? Ich glaube, echtes Genießen hilft uns, dass wir mit dem Geld richtig umgehen und einen guten Blick bekommen, was für einen Stellenwert Geld haben sollte. Das ist das Erste, genießen. Das Zweite, was mir in der Bibel aufgefallen ist, sparen. Auch dazu ein Satz aus der Bibel. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihnen. Kein Vorgesetzter treibt sie an. Trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und im Herbst haben sie einen Vorrat für den Winter angelegt. Hier geht es natürlich zunächst mal darum, fleißig zu sein, diszipliniert zu arbeiten, aber ums Arbeiten geht es heute nicht, sondern bei uns geht es um Geld. Und diese Aussage hier, die geht auch darum, zu sparen, zurückzulegen, einen Vorrat anzulegen. Die Tiere, also die Ameisen und andere Tiere legen einen Vorrat an, damit sie im Winter, wenn es wenig Nahrung gibt, genug haben. Zum Thema Geld können wir davon ganz, ganz viel lernen, von diesen Ameisen. Ich habe schon vorher gesagt, genießen bedeutet, nicht verschwenderisch auf großem Fuß zu leben. Zum Genießen gehört es auch, vernünftig und klug mit Geld umzugehen. Ich kann nicht genießen, wenn ich nicht weiß, ob ich morgen noch Geld habe. Also ich kann nicht genießen, wenn ich alles rausschmeiße und eigentlich nicht weiß, wie es morgen weitergeht. Zum guten Umgang mit Geld gehört es auch, einen Teil zurückzulegen für den Tag, an dem ich solche Rücklagen brauche. Und die meisten von uns kennen solche Erlebnisse, wo wir ja Geld brauchen oder mehr Geld brauchen als das, was wir aktuell verdienen. Zum Beispiel, wenn unverhofft das Auto kaputt geht, Motorschaden, das kann sehr teuer sein. Oder vielleicht wäre es sinnvoll, in der Familiensituation ein Haus zu kaufen, weil man das mal durchrechnet und merkt, die Miete ist teurer als das, was ich monatlich als Rate abzahlen würde. Aber das geht natürlich nur dann, wenn ich vorher einen Teil meines Geldes zurückgelegt habe und gespart habe. Oder beim Zahnersatz, ne? Die Krankenkassen zahlen ja heute nicht mehr alles. Da kann es auch wichtig sein, dass man Geld zurückgelegt hat. Ich finde es krass, dass die Bibel uns am Beispiel von Insekten zeigt, dass es Sinn macht zu sparen, dass wir dumm wären, wenn wir alles Geld, was wir haben, einfach so ausgeben und nichts für den Tag, wo wir es besser brauchen können, anders brauchen können, aufsparen. Natürlich hat Sparen immer was damit zu tun, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, da konnte ich nicht viel sparen, weil da war eigentlich hatte ich da eben nicht so viel oder es war irgendwie zu wenig. Aber meistens sind das nur Phasen im Leben, die irgendwann vergehen, dann ändert sich die Situation und dann hat man mehr Geld zur Verfügung und dann ist es wichtig, zurückzulegen. Ich glaube, sparen kann man lernen und sparen hilft auch vor einem falschen, destruktiven Umgang mit Geld. Das Zweite, was die Bibel uns lehrt, und jetzt kommt das Dritte, freigebig sein. Die Bibel rät uns, freigebig zu sein. Und wir schauen dazu jetzt mal einen Videoclip, und zwar von einer Familie, die sehr reich war und die den Mut hatte, freigebig zu sein. Da war nämlich ein Junge, den sie kennengelernt haben, der sehr wenig hatte, der arm war, der kein Zuhause hatte. Und diese stinkreiche Familie mit einem Palast, in dem sie gewohnt haben, hatten den Mut, so freigebig zu sein, diesen Jungen aufzunehmen. Und wir sehen die Szene, oder wir hoffen, es klappt, wo diese Familie zum ersten Mal diesen Jungen trifft. Das war da also ein bisschen tricky mit dem Computer. Es liegt nicht an der Astrid. Also wenn es jetzt nicht geht, ist auch nicht schlimm. Ihr probiert es einfach in Ruhe weiter und ich erzähle einfach ein bisschen. Das ist der Film Blindside. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Ein sehr, sehr geiler Film. Und übrigens ein Film mit einem realen Hintergrund. So, jetzt probieren wir mal. Du kannst die Space-Taste drücken, dann müsste es eigentlich losgehen normalerweise.
Was hat er da bloß an? Es ist eiskalt. Wie heißt er nochmal?
Big Mike.
Wo will er denn hin?
Hey, Big Mike. Wo willst du hin?
Turnhalle.
Na dann.
Schau, dreh um.
Big Mike!
Halt an.
Big Mike! Hallo, mein Name ist Lian Tui. Meine Kinder gehen auf die Wingate. Du willst in die Turnhalle, stimmt das? Die Schulturnhalle ist zu. Wieso willst du in die Turnhalle? Big Mike, warum willst du in die Turnhalle?
Weil da ist es warm.
Weißt du, wo du heute Nacht schlafen kannst? Wehe, du lügst mich an.
Ach, diesen Blick habe ich schon oft bei ihr gesehen. Er bedeutet, sie kriegt ihren Willen.
Komm mit. Na komm. SJ, mach Platz. Steig ein. Na, mach schon.
Wo fahren wir hin?
Nach Hause. Das ist meine Lieblingsstelle. Er ist so süß. Na, wie war er, unser Blödi? Okay. Collins, du kennst doch Big Mike aus der Schule. Ich würde dir das Gästezimmer zurecht machen, weil das ist voll mit lauter Musterkoffern. Und die Couch im Wohnzimmer rutscht auseinander, wenn man drauf schläft. Das sagt jedenfalls Sean.
Mr. Tui schläft auf der Couch?
Nur wenn er ungezogen ist, also dann. Das Badezimmer ist gleich da und wir sind oben, wenn du uns brauchst. Alles klar? Okay. Schlaf gut, Kleiner. das vielleicht keine gute Idee?
Was?
Jetzt sitz nicht da und tu so, als würdest du nicht dasselbe denken wie ich.
Bitte sehr, sag mir, was du denkst, dann weiß ich, worüber ich mir den Kopf zerbrechen soll.
Wie gut kennst du Big Mike?
Falls du es noch nicht gemerkt hast, er spricht nicht gerade viel. Was ist schon dabei? Es ist doch nur für eine Nacht, oder? Es ist doch nur für eine Nacht, oder, Lien?
Sag mal, du denkst doch nicht, dass er klaut.
Das werden wir morgen früh wissen.
Wenn du mich gleich schreien hörst, ruf den Sachverständigen von der Versicherung an. Mike?
Das hat jetzt Spaß gemacht, den Film mal ganz zu sehen. Der Big Mike bleibt bei der Familie und sie investieren ganz viel Liebe, ganz viel Geld in diesen Jungen. Genauso wie sie viel Geld und Liebe für ihre Kinder investiert haben. Sie adoptieren den Jungen nachher und er wird zu einem der besten und berühmtesten Footballstars, die es je in Amerika gab. Big Mike hatte nichts, er kam aus dem Slum. Diese Leute hatten ein freigebiges Herz und wir schauen uns an, was die Bibel dazu sagt zum Thema Freigebigkeit. Wer Gott missachtet, schreckt selbst vor unrechtmäßigem Gewinn nicht zurück, aber wer mit Gott lebt, der ist freigebig. Wer an Jesus glaubt und seinem Beispiel folgt, ist freigebig. Wir müssen verstehen, dass wir Geld von Gott bekommen haben, um Gutes zu tun. Letztendlich ist unser Auftrag von Gott, anderen Menschen in seinem Namen, in seinem Auftrag Gutes zu tun. Und das betrifft auch unser Geld. Gott selbst ist ein freigebiger Gott. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Er gibt uns noch viel, viel mehr als das. Und wenn wir ihn zum Vorbild nehmen, dann werden wir freigebig werden. Wer Gott liebt, der wird ein freigebiger Mensch sein. Und in diesem Zusammenhang ist die Sichtweise der Bibel interessant. Dort wird nämlich gesagt, wer freigebig gibt, um zu helfen, der gibt das, was Gott so und so schon gehört, an Gott zurück. Ihr erinnert euch, Geld und alles, was wir haben, ist ein Leihgeschenk. Und was wir davon freigebig anderen geben, um zu helfen, das geben wir Gott zurück, so sagt es die Bibel, weil es ihm rechtmäßig gehört. Im Alten Testament gibt es da so eine ganz interessante Regel. Im Volk Israel gab es damals 12 Stämme, 12 Sippen oder 12 Bundesländer, weiß nicht. Auf jeden Fall war das so, dass man Israel eben in wie so Bundesländer aufgeteilt hat, in elf Gebiete. Also man hat es eingeteilt, dass jeder Stamm eins bekommt. Nur ein Stamm, deswegen 11, hat kein Gebiet bekommen, weil das waren die Leviten, der Stamm Levi. Und die sollten nicht praktische Arbeit tun, sie sollten keinen Ackerbau betreiben, sondern die Leviten sollten Gott im Tempel dienen und den Menschen helfen, mit Gott zu leben. Sie waren quasi die Pastoren von damals. Aber von Gottesdienst feiern und Gott ehren und Menschen begleiten kann man sich nicht ernähren. Deswegen waren die 11 anderen Stämme zuständig, um für die Leviten zu sorgen, für den Lebensunterhalt. Und damit das klappen würde, sollte jeder Mensch aus diesen 11 verschiedenen Stämmen 10% seiner Einnahmen, also Ernte, Geld, Tiere aus der Viehzucht und so weiter, für das Volk Levi, für diese Leviten geben. Und auch da hat Gott davon geredet, dass diese 11 Stämme, wenn sie 10% geben, ihm zurückgeben. Also wenn sie freigebig den Leviten helfen, geben sie das ihm zurück. Und Gott fügt hinzu, wenn ihr diese 10% zurückgebt, dann werde ich euch dafür umso mehr beschenken. Und dazu dieser Bibeltext, diese Bibelstelle. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Ich glaube, das ist bis heute ein guter Grundsatz, ist 10% von dem Geld, was wir haben, einzusetzen, um anderen Menschen Gutes zu tun und damit an Gott zurückzugeben. Ich weiß, 10%, sind wir ehrlich, hört sich sehr viel an, weil bei 2.000 Euro, die man hat, sind das 200. Und man könnte so denken, hey Mann, was könnte ich mit 200 Euro alles kaufen? Das spare ich doch lieber. Und dann fliege ich in 12 Monaten fett in Urlaub. Aber ich glaube, das ist die falsche Blickrichtung. Du kannst auch denken, hey Mann, was könnte ich mit 200 Euro alles Gutes tun? Und was könnten wir auf dieser Welt alles bewirken, wenn alle Menschen 10% abgeben würden? Damit könnten wir unsere Welt komplett verändern. Stell dir vor, alle Menschen in Deutschland, wir haben ja letztes Mal das Experiment schon mal gemacht, ich habe das schon mal vorgerechnet, wir haben irgendwie 80 Millionen Einwohner, nehmen wir 40 Millionen, haben wir überschlagen, arbeiten, und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass im Schnitt jeder irgendwie 2000 Euro hat. Ich glaube, es ist mehr in Deutschland. Da müssten wir jetzt irgendwie so einen Finanzexperten fragen. Stell dir vor, jeder in Deutschland von diesen 40 Millionen Menschen würde 200 Euro im Monat geben. Dann hätten wir jeden Monat 8 Milliarden Euro, um zu helfen. 8 Milliarden. Die müssen natürlich sinnvoll eingesetzt werden. Aber weißt du, eigentlich geht es auch gar nicht darum, wie viel. Das ist nicht entscheidend. Das mit den 10% ist einfach ein Tipp, eine Hilfe. Eigentlich geht es viel mehr darum, freiwillig und fröhlich zu geben. Es gibt Christen, die geben seit Jahren 10% von ihrem Monatseinkommen und sie machen das aus Zwang. Weil sie meinen, sie müssten das tun, um ein guter Christ zu sein. Aber das ist die völlig falsche Sichtweise, die falsche Einstellung. Weil dann bringt das überhaupt nichts. Wenn ich das nicht gerne gebe, lass es gleich sein. Der Paulus hat es auch mal, weil um dieses Thema geht es schon immer, schon seit Jahrhunderten geht es um das Thema, es geht immer um Geld. Deswegen hat der Paulus an die Leute in Korinth, an die Kirche in Korinth, dazu mal was geschrieben. Er hat gesagt, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Freiwillig ohne Pflichtgefühl und fröhlich, weil ich beschenkt bin von Gott, abgehen. Das ist die richtige Motivation. Manche geben dann vielleicht 5%, weil sie haben nicht mehr. Andere vielleicht 20% oder 30%. Ich kenne solche Menschen, die geben 30% und haben immer noch so viel, dass ich nur davon träumen könnte. Aber das Wichtigste ist nicht, wie viel, sondern ob freiwillig, ob fröhlich, ob mit einem fröhlichen Herzen. Wann hast du das letzte Mal darüber nachgedacht, wie viel Geld du von deinem Geld zur Verfügung stellen sollst, um anderen Menschen zu helfen? Aus Dankbarkeit. Ich will zum Schluss ganz kurz ein paar Beispiele nennen, was man mit diesem Geld machen könnte. Weil man kann das natürlich irgendwie jeden Monat sparen und hat man irgendwie ganz viel und weiß gar nicht, was man damit machen soll. Ich möchte ja gerne helfen, aber wem denn? Also, man könnte zum Beispiel regelmäßig an soziale Projekte spenden. Es gibt Organisationen, die Schulen und Krankenhäuser in Entwicklungsländern oder Schwellenländern bauen. Und dass man sich da einfach, da muss man sich informieren, im Internet guckt, was ist eine vertrauenswürdige Organisation. Da kann man auch mal andere Leute fragen. Und dass man sich entscheidet, da spende ich jeden Monat einen gewissen Teil hin. Könnte zum Beispiel, so machen wir das als Familie, ein Patenkind im Ausland haben, in Afrika. Da kann man zum Beispiel für 30 Euro im Monat kann man einem afrikanischen Kind Schulbildung, Unterbringung in einem in Internat, Essen, Kleidung, medizinische Versorgung, alles für 30 Euro im Monat. Und wir haben persönlichen Kontakt zu diesem Kind. Das heißt, ist ja auch immer ein bisschen umstritten, solche Patenschaftsorganisationen. Also wenn ihr da Zweifel habt, ich habe in so einer Organisation Zivildienst gemacht und denen vertraue ich, weil ich weiß, ich kenne das Ding von innen. Da kommt das Geld wirklich da an, wo man es hingibt. Und es gibt Missionswerke, die sich dafür einsetzen, dass Menschen von Jesus hören und ihn kennenlernen. Dann hilft man ja auch Menschen. Zum Beispiel von unserem Gemeindebund, Kirchenbund, gibt es die Allianzmission. Die machen übrigens auch viele soziale Projekte, aber denen geht es auch darum, Menschen von Jesus, das, was sie von Jesus wissen, zu vermitteln. Da könnte man Geld hingeben und natürlich kann man auch Geld regelmäßig in unsere Community investieren. Wir haben als Ziel unserer Generation, den Menschen, die wir kennen, zu helfen, Jesus kennenzulernen, sie lieben zu lernen. Da kann man auch Geld investieren. Ich würde dir vorschlagen, nimm dir in der kommenden Woche Zeit, darüber nachzudenken, wie viel Geld du monatlich an Gott zurückgeben willst, freiwillig, mit einem guten Herzen, fröhlich. Und dass du überlegst, wohin du das Geld gibst. Freigebigkeit bewahrt davor, falsch mit Geld umzugeben, denn dann lernt man den wirklichen Stellenwert von Geld. Und dass wir nicht nur Geld haben für uns. Das waren also diese drei Tipps heute. Genießen, sparen, freigebig gehen. Und ich habe dazu einen Satz gelesen von einem Pastor aus 1800 und John Wesley. Der hat Folgendes gesagt. Verdiene so viel du kannst. Das hat was mit dem Genießen zu tun. Spare so viel du kannst und gib so viel du kannst. Das hat er schon 1800 und gesagt. Ich glaube, es ist ein super Lebensmotto, wenn du das hast. Verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst, gib so viel du kannst. Genau, ich mache jedem Mut, einfach diese Gedanken mitzunehmen und darüber nachzudenken. Vielleicht in der nächsten Woche, wenn ihr in der Homezone seid oder wenn ihr hier mit Freunden da seid, darüber nochmal zu reden. Einfach mal darüber zu reden, was habe ich mir vorgenommen mit meinem Geld? Das ist eine sehr persönliche Sache, das kann man nur mit Leuten, denen man vertraut. Aber ich bin mir sicher, du hast Menschen, denen du vertraust, mit denen du darüber reden kannst. Und das macht Sinn. Weil es hilft dir, es hilft uns, es hilft mir, richtig mit Geld umzugehen. Und das ist nicht so eine einfache Sache, weil Geld, das ist immer schwierig. Es gibt so viele kaputte Situationen im Leben, die mit Geld zu tun haben, weil das irgendwie immer... Deswegen bete ich jetzt und sage, Jesus, hilf uns, dass wir mit dem Geld richtig umgehen, dass wir das lernen. So viel verdienen, wie wir können, das genießen, was wir haben, sparen, so viel wir können und so viel geben, wie wir können. Jesus, danke, dass du uns in unserem Land unglaublich beschenkt hast, dass wir so viel Geld haben, dass jeder von uns viel hat, auch wenn wir manchmal denken, es ist wenig. Im Vergleich zu anderen Menschen auf der Welt ist es immer sehr viel. Hilf uns, dass wir mit dem Geld richtig umgehen lernen. Dass wir auf der einen Seite genießen können und nicht immer dran denken, oh, was könnten wir noch alles mit dem Geld machen oder was passiert, wenn das Geld weg ist oder irgendwie uns Sorgen machen oder uns eben am Geld hängen, dass wir genießen können. Hilf uns, dass wir sparen können, dass wir vorsorgen, dass wir nicht dumm leben, unklug leben, und hilf uns, dass wir selber für uns mit dir zusammen entscheiden, wie viel Geld wir geben sollen und geben können, um zu helfen in dieser Welt. Weil es gibt so viele Menschen, es gibt so viele Situationen, wo Hilfe, finanzielle Hilfe gebraucht wird. Danke, dass du Geld erfunden hast oder zumindest den Menschen die Idee gegeben hast, Geld einzuführen. Deswegen hilf uns, damit richtig umzugehen. Amen.